Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es auf eine Reise von A bis Z, von der Adria bis zur Zugspitze. Wir starten in Montenegro an einem jahrtausendealten Baum, ein ganz besonderer. Wir genießen frischen Fisch am Ufer der Adria, wir schauen zu, wie der Schinken geräuchert wird und wir sind bei einem der besten Olivenölproduzenten Montenegros zu Gast. Außerdem lassen wir uns die Zubereitung eines alten orientalischen Gerichtes erklären. Nach diesen durchaus genussreichen Etappen an der Adria nimmt uns ein Biologe mit durch seinen Nationalpark Schwarzwald. Und am Ende erleben wir Familienurlaub am Fuß der Zugspitze. Und wie immer begleiten uns nette Gastgeber.
Dobar dan, ja sam Vildana Večović. Pozdravljam cijelu ekipu Radio Reise na čelu sa Aleksandro.
Aleksandro, das bin ich. Dobar dan, viel Spaß auf dieser Radioreise zwischen der Adria und der Zugspitze. Und bis gleich.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute reisen wir von der Adria bis zur Zugspitze, von Montenegro nach Österreich, von der Küste bis in die Berge und unterwegs, da machen wir einen längeren Halt im schönen Schwarzwald. Wir starten diesmal ganz entspannt in einem Fischrestaurant direkt am Meer, im schmucken Perast in Montenegro. Einst war diese Stadt an der Adria ja ein florierendes Seefahrerzentrum in der Bucht von Kotoru gewesen, die damals 4 Reedereien der Stadt sie besaßen, bis zu 100 Schiffe. Viele Kapitäne, sie wählten Perast für ihren Alterswohnsitz und im Laufe der Jahre entstanden deswegen prunkvolle Gebäude hier in Perast. Schon von Weitem ist dieser Ort in der traumhaften Bucht ja eine Augenweide. Er ist eines dieser Postkartenmotive, das Sie sicher von Montenegro auch kennen. An der Uferpromenade, da reihen sich hier diese edlen Villen aneinander und direkt vor dieser Küste liegen 2 kleine Klosterinseln. Sie sind auch betretbar. Unser Tisch ist direkt am Wasser. Sie müssen sich vorstellen, man sitzt wirklich mit dem Stuhl direkt am Wasser. Das Wasser plätschert. Der direkte Blick auf diese beiden Klosterinseln. Hinter uns die Uferpromenade und über uns ein Sonnenschirm. Und was auf dem Tisch ist, das kann ich gar nicht beschreiben, ohne dass mir hier gleich der Zahn tropft. Deswegen lassen wir es uns von unserem netten Guide Adri Stanovic erklären.
Wir sitzen jetzt ja hier in einem kleinen, sagt man hier Konoba dazu in Perast?
Nein, das ist keine Konoba, das ist ein Restaurant. Konoba wäre mehr so traditionell im Grunde genommen. Das ist ein Restaurant, wo wir natürlich auch Meeresfrüchte auch genossen haben. Auf jeden Fall den schwarzen Risotto und dann natürlich auch den rosa Risotto oder den roten Risotto, Calamari-Sachen. Das heißt, etwas, was natürlich auch von hier kommt und was auch alles sehr frisch dann auch vorbereitet wurde.
Schwarzer Risotto von Tintenfisch geschwärzt?
Ja, so ist es. Das heißt, das ist etwas, was man nicht nur im Restaurant bestellen kann, sondern das ist auch etwas, was man zu Hause, unsere Hausfrauen oder besser gesagt dann auch natürlich Frauen dann auch gerne machen. Und das ist etwas, was wir hier gerne dann auch essen.
Welche Fische sind hier vor allem zu finden?
Dorade ist auf jeden Fall eine Fischart, die hier dann auch am meisten zu finden ist. Und die verzehrt man auch am meisten hier. Es gibt aber auch diese Zuchtgebiete hier für Miesmuscheln. Das heißt, das ist auch etwas, was ganz, ganz gut hier gedeihen kann und was die Menschen auch hier natürlich auf verschiedene Arten vorbereiten, mit Soße auf Pusara zum Beispiel.
Gibt es da Austern oder ist dafür das Wasser ja schon zu warm für die Austern?
Also es gibt schon auch eine Austerzucht hier in der Bucht auch selbst und ja, die kann man auch dann hier auch verzehren. Aber traditionell gesehen sind die Austern nicht hier unsere, sagen wir mal, so bekannt wie die Miesmuscheln.
Da hatten wir noch einen Teller mit Käse und einen mit Schinken Prosciutto. Ich kenne Prosciutto so von Istrien, luftgetrocknet. Ja. Ähnlich, vergleichbar oder anders?
Es ist vielleicht ein bisschen würziger, vielleicht auch ein bisschen gesalzener. Ist luftgetrocknet und auch geräuchert für 40 Tage und ist auch einer der traditionellen Essensgerichte, die wir hier natürlich in Montenegro dann noch verzehren.
Und der Käse?
Käse, den wir hier gegessen haben, war verschieden. Vom Norden, von der Küste hier. Und besonders würde ich dann natürlich auch den Käse, der da auch geräuchert wurde und dann zusätzlich in dem Olivenöl dann auch eingetaucht wurde, benennen. Das ist auch eine Spezialität von der Küste und natürlich auch diesen Hinterbergen, die Sie im Hintergrund dann auch sehen können.
so richtig geglänzt vor Öl, dieser Käse.
Ja, das ist auch und hat auch einen sehr intensiven Geschmack.
Der Vorteil ist, man weiß ja, Dubrovnik ist ja teuer, auch Kroatien zum Teil, aber hier für eine Platte, was würdest du sagen, sollte man rechnen?
Ja, das heißt, eine Fischplatte muss man schon etwa 20 Euro irgendwo dann noch einplanen. Ein Kilo erstklassigen Fisch kostet etwa 48 Euro. Das heißt, es ist jetzt auch nicht zu preiswert, aber auf jeden Fall preiswerter als in anderen Gebieten hier oder im Region, sagen wir mal so.
Und das Glas Wein?
Ja, etwa 3 Euro, 3,50 Euro, je nachdem, wo Sie das natürlich auch trinken und was für ein Wein das auch ist. Und
beim Bezahlen in vielen Ländern bezahlt man das Trinkgeld quasi mit dem Gedeck, sozusagen als Brot. Wie ist es hier? Sollte man extra noch Trinkgeld geben oder ist es ja auch schon eingerechnet in die Servicepauschale?
Nee, Trinkgeld wird dann auch nachträglich dann gegeben. Das heißt, das ist meistens so, dass Trinkgeld nicht in der Rechnung inkludiert ist.
Gut ist ja, ihr habt den Euro schon sehr lange hier.
Ja, seit dem Jahre 2002.
Ja, den Euro hat Montenegro dem benachbarten Kroatien längst voraus. Wir hatten ja eben den geräucherten Schinken auf dem Teller hier im Restaurant. Gleich besuchen wir so eine Schinkenräucherei. Später wird es noch süßer und deftiger, denn dieses kleine Land Montenegro hat kulinarisch sehr viel zu bieten. Hier machen Sie den besten Urlaub, denn wir bringen Sie nur zu schönen Orten. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute von der Adria bis zur Zugspitze. In dieser Reise kosten wir Montenegro ein wenig kulinarisch, denn die Küche, sie ist ein Ausdruck der Geschichte dieses Landes. All die Völker, die hier ihre Spuren hinterlassen hatten, die haben dies auch in der Kulinarik getan. Sie finden in der Küche Montenegros deswegen Einflüsse aus Italien, aus Österreich, aus Serbien, der Türkei und aus Ungarn. Die Gerichte variieren von Region zu Region, also am Meer ist die Küche mediterran beeinflusst, es gibt hier reichlich Fisch, im Gebirge isst man dagegen rustikaner. In den muslimischen Regionen Montenegros wird zum Teil auf Schweinefleisch verzichtet, die Küche ähnelt dort sehr stark den türkischen Gerichten und Traditionen. Wenn Sie kulinarisch keine Neugier verspüren, kein Problem, dann finden Sie in diesen Urlaubshochburgen auch Schnitzel, Hamburger, Pizza und anderes Fastfood. Aber seien Sie neugierig, zum Beispiel auf die Balkanküche, Cevapcici oder Pleskavica oder andere würzig-deftige Hackfleischgerichte. Zugegeben, an manchen heißen Sommertagen wäre das auch für mich nichts, aber dann lieber mal ein schönes Glas Wein, Weißwein vielleicht auch mit feingeschnittenem, geräucherten Schinken. Dazu besuchen wir jetzt mit Adri gemeinsam eine Schinkenräucherei hoch in den Bergen und kehren dann an die Küste der Adria zurück nach Bar, nach Stari Grad, zu einem besonderen Olivenbaum, dem ältesten in Montenegro und wohl auch dem ältesten in Europa, jedenfalls auf dem Balkan. Ein Baum mit einer ganz besonderen Bedeutung. Hören Sie gleich.
Wir befinden uns hier jetzt in Njeguši, einer der bekanntesten Orte für die Schinkenproduktion. Und hier befinden wir uns in einer Reihakammer. Der Schinken wird meistens in den Zeitraum von Ende Oktober, Anfang November dann auch präpariert. Und das in der Form, dass man den erstmal mit dem Salz einrabt sozusagen. Und dann ist es auch so, dass nach 14 Tagen in diese Salzlake, der Schinken wird gepresst. Nämlich so in eine Presse bleibt der Schinken etwa noch zusätzliche 14 Tage und dann ist der Schinken auch bereit für die Räucherkammer. Nämlich die Räucherkammer füllt man mit Buchenholz, hier sehen wir Alexander auch, Buche, die dann auch für dieses Jahr präpariert wird oder schon richtig gemacht wurde und da legt man ein Feuer an und 40 Tage wird dann auch der Schinken hier in diesem Räucherkammer mit dem Buchenholz geräuchert. Nach diesen 40 Tagen bleibt der Schinken 6 bis 8 Monate an der frischen Luft zu reifen.
Wir hatten ja auf Istrien diesen geräucherten auch Prosciutto, da macht es der Salzwind und hier ein anderer Wind. Schmeckt man den Unterschied?
Hier bekommen wir auch diesen Salzwind, nämlich wenn wir schon hier hoch in Berge sind, unten ist aber schon das Meer. Das heißt, dass dieser Burawind sozusagen auch hier diese Mineralien irgendwo dann auch einbringt.
Vom Geschmack her würdest du sagen, ähnlich dem Prosciutto, den man aus Kroatien kennt oder ein anderer Geschmack hier?
Aber der hier schmeckt mir gut.
Und er schmeckt nicht zu geräuchert?
Nein, so ein bisschen vielleicht salziger, wenn man das mit spanischem Prosciutto oder sowas oder italienischem Prosciutto irgendwo vergleicht, aber Anders ist es nicht. Und bei uns wird er ein bisschen so dicker geschnitten.
Ihr esst den Prosciutto ja zum einen als Vorspeise, aber auch schon zum Frühstück gibt es den zum Teil.
Ja, es ist unterschiedlich, aber meistens serviert man den, wenn man Gäste hat, dann als eine Art Vorspeise zu einem Rakia, Losa, Schnaps. Wir sind bei dem ältesten Olivenbauten des Landes, nämlich bei der Ort, der für Frieden sozusagen so lange geherrscht hat. Unter diesem Baum hat man Gelübde abgegeben, ob wir Hochzeiten oder Friedensäxte sozusagen eingegraben. Interessant ist, dass dieser Baum mehr als 2000 Jahre alt ist, nämlich hat auch einen Zertifikat, mit dem man auch bestätigt, dass der mehr als 2240 Jahre alt ist und zudem gehört auch der zu den ältesten Bäumen in der Welt überhaupt.
Hier haben sich also auch kriegerische Parteien getroffen zu Friedensverhandlungen unter diesem Baum, so muss man sich das vorstellen?
Ja, aber das heißt Familien mehr, jetzt nicht die Kriegsoberhäupter oder sowas, sondern Familien, die irgendwie einen Huhn gerupft haben sozusagen, haben die hier diese Unannehmlichkeiten aus der Welt dann auch geschaffen sozusagen.
Und die Bedeutung des Friedensbaumes, Olivenbaum, ist nicht nur in der jüdischen Welt, auch in der, in der orthodoxen Welt so?
Ja, es ist auf jeden Fall Baum des Friedens. So sehen wir den auch.
Ist er noch sozusagen in Betrieb? Also gibt er noch Oliven?
Der gibt immer noch Früchte, aber die sind nicht mehr genießbar. Alexander, du kannst auf jeden Fall dann auch sehen, wie der jetzt auch gestaltet ist. Nämlich, es sieht so aus, als ob mehrere Bäume da wachsen, aber das ist ein Kern, ein Baum. Es gibt auch eine Geschichte, dass man diesen Baum dreimal umkreisen muss und da kommt auch ein Wunsch in Erfüllen. Und das machen auch die Touristen, die hier diesen Baum dann auch besuchen.
Also dreimal schweigend um diesen Baum laufen.
So ist es. Und ganz fest daran denken, was man wünscht.
Der Olivenbaum im Stadtteil Mirovica von Bar. Auf den ersten Blick nur einer von vielen unter diesen knorrigen Stämmen rund um Bar. Doch er ist älter als das Christentum. Der Olivenbaum, der Baum des Friedens. Es sollten, denke ich, viele dieser Bäume auf der Welt gepflanzt werden. Von der Küste bis auf den Gipfel. Das ist heute unser Programm Adria Zugspitze. Von den schwarzen Bergen bis zum schwarzen Wald. Die Radioreise mit Alexander Tauscher heute voller Kontraste. Wir sind heute zunächst immer wieder auf den Spuren des guten Geschmacks in Montenegro. Die Olivenbäume gelten ja als Symbol der Stadt Bar, in der wir eben diesen ältesten Olivenbaum Europas besucht haben. Olivenöl aus Bar findet man inzwischen in ganz Montenegro. Es ist etwas teurer als manches andere, trotzdem sehr beliebt. Folgen Sie uns jetzt zu einem Ausflug auf die Halbinsel Loštica. Sie ist mit einem Boot von Kotor aus gut zu erreichen oder auch von Herceg Novi. Wir betreten da das Haus der Familie Moritz im Dorf Tici. Es liegt hinter großen Olivenhainen, so ein altes Steinhaus, von außen schon sehr grün bewachsen. Ilja Moritz begrüßt uns gleich hier. Er produziert Olivenöl aus ökologischem Anbau. Nicht weit vom Haus entfernt steht heute noch eine alte Mühle. Früher hatten Esel das Mahlwerk angetrieben, um reines Olivenöl zu pressen. Ilja hat für uns den Tisch festlich gedeckt. Nicht nur mit Olivenölschalen zum Probieren, auch mit montenegrinischer Hausmannskost.
Welcome on our small farm. This is the farm of our family Moritz.
Willkommen auf dieser kleinen Farm der Familie Moritz. Eine Bio-Olivenfarm ist dies. Wir befinden uns jetzt in unserem alten Keller. Dieses Haus ist mehr als 300 Jahre alt und die Olivenölproduktion ist schon Familientradition bei uns.
Actually, this is our family tradition, production of olive oil. So what we do today, apart from olive oil production, we also organize certain tour that's called actually olive tour.
Neben der Produktion des Olivenöls organisieren wir auch Olivenöltouren. Also da zeigen wir, wie gutes Olivenöl hergestellt wird, wie man es probiert und wie es vom Geschmack her auch erkannt wird. Und am Ende der Tour, da testen wir Produkte, die aus Olivenöl hergestellt werden oder auch vom Olivenöl stammen. Käse aus Olivenöl zum Beispiel oder Brot aus Olivenöl.
Cheese from olive oil, nice bread with olive oil. We also have, of course, the new mill and new equipment, but this old mill with wooden press there, actually it's much more romantic than the modern industrial mill.
Wir produzieren natürlich mit neuen Olivenmühlen und neuer Technik, aber diese alte Mühle hier mit Holzpresse ist natürlich viel romantischer als die neue Technik. Früher hatte jedes Haus auf dieser Halbinsel so eine alte Mühle wie hier. Es gab damals mehr als 300 dieser Mühlen. Das ist hier so eine klassische mediterrane Mühle mit einem Stein und eben dieser Holzpresse.
Olive mill with one big round stone and wooden press nearby. Olive oil in the past was very important, played the role of money technically. So if you had enough olive oil, you could barter, you could trade. Even today, if you go to local supermarkets, you can notice that price of one liter.
Olivenöl war früher eine Frage des Vermögens. Also wenn Sie genug Olivenöl hatten, dann konnten Sie handeln. Und auch heute ist es so. Wenn Sie in den Supermarkt gehen, dann ist ein Liter Olivenöl so teuer wie 2 Kilo Honig, weil es früher eben einen Wechselkurs zwischen Olivenöl und Honig gab.
Important role of these old cellars was actually safety and defense, because in the past there was big problems with pirates in the area. We are very close to the coast. So pirates were attacking small villages like this, but
Dann eine weitere wichtige Bedeutung dieses Kellers, das war früher die Sicherheit und Verteidigung. Es gab damals ja viele Piraten hier. Wir sind ja hier sehr nah an der Küste und die Piraten hatten die Dörfer angegriffen. Deswegen haben wir hier rund um unser Dorf Tichy eine Steinwand, sehr wichtig eben für die Verteidigung damals gewesen.
That wall we still have around the village of Tichy. So this was actually quite important for protection, for safety, for defense in the past. Olive oil testing is a technique very similar to wine testing. Most important things are following. First one, when we check the color, color is actually irrelevant. It's not important, so we skip the color. Color can be light yellow, dark green.
Das Testen von Olivenöl ist sehr ähnlich einer Weinprobe. Also die Farbe ist nicht so wichtig. Sie kann dunkelgelb sein oder auch leicht grün. Irrelevant für die Qualität. Aber wichtig ist das Aroma und der Geschmack. Das Aroma muss frisch und fruchtig sein. Wir haben hier am häufigsten das Aroma der Gräser oder auch das Aroma grüner Äpfel. Und beim Probieren, beim Geschmack zählt eben der Bittergehalt und eben der würzige Geschmack, dieser pfeffrige Geschmack, dieser würzige, denn das Olivenöl jung und frisch ist, ist wichtig, ja, und das beste Olivenöl ist eben das junge. Es ist wie bei Frauen, am besten, wenn sie jung und frisch sind. Nein, ist nicht von mir, den Spruch habe ich auf der Reise irgendwo mal so gehört oder so ähnlich. Zu Besuch bei Ilja Moric, ein Olivenbauer aus Montenegro. Wir kehren gleich zurück in die Stadt mit dem ältesten Olivenbaum der Welt und schauen bei der Zubereitung eines sehr speziellen orientalischen Gerichtes zu. In der Küche, im Büro, im Klo und sonst wo. Wir erreichen jedes Ohr. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute von A bis Z. Von der Adria bis zur Zugspitze. Wir sagen weiter Dobrodošli, denn wir sind in Montenegro und damit in der slawischen Welt. Eine der romantischsten kleinen Städte des Landes ist Stari Bar, das alte Bar. Es liegt einige Kilometer im Landesinneren am Fuß des Küstengebirges. Stari Bar wurde bereits vor mehr als 2000 Jahren gegründet. Prachtvolle Bauten der verschiedensten Herrscher. Naja, sie erinnern nur noch in Aufzeichnungen an diese Zeiten. Es gibt Ruinen am Rande von Bar, die Ruinenstadt und unterhalb die 2-3 Gassen von Stari Bar. In einem der alten, wieder restaurierten Häuser liegt ein Restaurant, in dem uns die Köchin Vildana mit ihrer Kochschülerin Azemina zeigt, wie ein altes orientalisches Gericht zubereitet wird, und zwar Baklava. Baklava ist etwas ganz Süßes, also man muss es echt mögen. Mir ein wenig zu süß, muss ich ehrlich sagen. Ein Gebäck aus Blätterteig, das in Zuckersirup eingelegt wird, gefüllt mit gehackten Walnüssen, Mandeln oder Pistazien. Der Name Baklava kommt in verschiedenen Variationen, im Türkischen genauso vor wie auch im Russischen. Man kennt das Gericht in Aserbaidschan, in Albanien, aber auch in Bulgarien. Wir lassen uns jetzt mal die montenegrinische Art zeigen, von eben Vildana und Azemina, und wir tauchen damit ein, musikalisch, ins Osmanische Reich.
Smjesa oraha koja je napravljena za tu gramažu, za ovaj pleh, ima maslac, isključivo radimo sa maslacom.
Da gibt es diese Falten, Teigware, und diese Teigfalten sozusagen werden dann auch gestapelt. Daneben kann man auch so eine Mischung sehen mit Walnüssen, Rosinen, mit Zucker. Und diese Mischung wird dann auch je nach Falte dann auch gebracht. Interessant ist es, dass da in diesem kleinen Kessel auch Butter ist. Die Vildana Köchin hat gesagt, dass diese Baklava bei uns ausschließlich mit Butter dann auch gemacht wird und mit Butter aufgetragen wird. Die Asemina ist die Nachfolgerin in dieser Arbeit und Vildana, die erste Köchin, gibt all das Wissen natürlich an Asemina weiter. Die ist nur 19 Jahre alt, aber Vildana ist sehr, sehr stolz auf, wie die natürlich auch in der Küche und in der Pastisserie sozusagen sich auch gewiesen
hat. Specijalista, ona je već to isto usavršila, ja to prenosim da nju, jer ona je stvarno... I zamijesi se malo soli, malo šećera, malo ulja i razvija, to se pravi, pa se prave kuglice, pa se onda razvija, pa se suši, pa se kida sol, koliko je pleh.
Diese Teigrare wird nur aus Grundnahrungsmitteln sozusagen dann noch hergestellt. Wasser, Salz, Mehl. Das heißt, keine Milch oder zusätzliche Produkte. Diese Teig wird dann in kleineren Bällchen gemacht und dann durch einen Prozess wird der dann ganz dünn dann auch gestreckt. Das heißt, je nachdem, wie dieser Blech dann auch groß ist, wo man den Baklava dann auch herrichten will. So groß muss auch dieser Teig dann auch sein. Es geht, dass erstmal drei dieser Teigwaren dann aufeinander kommen, dann eine Füllung und dann wieder die drei Teigwaren. Das heißt, das ist etwas, was sie als Rezept durch Jahre irgendwo am besten gefunden hat.
Turci vjekovima bili ovdje i oni, mi smo dobili to u nasljeđe. Baklava je riječ turskog porijekla, mada svi hoće da i Evropljani da je prisvoje.
Die Vildana macht diese Baklava noch sehr ähnlich zu diesem traditionellen türkischen Baklava. Die macht drinnen keine Rosinen zum Beispiel, keine Feige werden jetzt hier auch reingebracht. Das kommt jetzt in der Mode irgendwie. Interessant ist es aber, dass die sagte, dass die dieses Baklava, wie die denn auch macht, am ähnlichsten zu den Ursprüngen auch macht. Baklava wird aber auch nicht nur bei uns als Nationaldessert dann auch genommen, sondern auch in Griechenland, auch in anderen mediterranen Ländern.
Daj da stavim suvo grožje, daj da stavim ovo, da stavim pistač. Znači, ovo je isključivo taj klasičan recept. Klasičan. To nacionalno kuhinjo isto, on, sa ovi podnoblja, s primorja ovdje, ne iz unutrašnjosti, sa sjevera, nego baš sa primorja.
Die Vildana hat gesagt, dass sie eine Küchin ist aus diesen Gebieten, das heißt, dass die spezialisiert ist für die Gerichte für montenegrinische Küste. Die macht nicht so viele Gerichte, die im Norden dann auch vorbereitet werden. Und ganz wichtig ist zu sagen, dass die jetzt auch einige Schüler dann auch immer bekommen hat und in ihrer Karriere, die geht jetzt schon in einigen Jahren in der Rente, kann sie nur drei irgendwo Schüler dann auch ausbringen. Und eine von denen ist auf jeden Fall die Asemina, die auch die Schule dafür auch fertig gemacht hat und jetzt hier den Praktikum dann natürlich auch herstellt.
Die Zukunft der Baklava ist also gesichert, dank solcher tüchtiger Mädchen wie der bildschönen Asemina. Und der hübsche Adri bleibt auch noch eine Weile an unserer Seite, begleitet uns gleich zu einem besonderen See an der Grenze zu Albanien. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute Urlaub für jeden Geschmack. Strand und Meer, Berge und Wandern, deftige Küche, stille Orte und ein Ort mit vielen Kindern. Jetzt drei Buchstaben, sie stehen für eine bessere Kneipe, für das Bezahlen mit Scheinen und Münzen und eben für eine der schönsten Städte Montenegros, Bar, B-A-R. Vár liegt ein paar Kilometer hinter der Adriaküste. Vorgelagert befindet sich ein wichtiger Seehafen. Von hier aus verkehren Fähren nach Bari und Ancona in Italien. Und außerdem fährt von hier aus die Bahn nach Belgrad, also ein zentraler Ort auf dem Balkan, den auch viele Herrscher einmal eingenommen haben. Vor allem die Türken, die waren hier sehr lang gewesen. Deswegen jetzt hier der türkische Marsch, der zu unserem Guide Ivana überleitet.
Welcome in this old town Bar, one of the oldest middle-aged towns on Balkans. This town is abandoned. That's one of two differences between Bar and, for example, old town Kotor, Budva.
Willkommen in Bar, in einer der ältesten mittelalterlichen Städte des Balkans. Eine andere mittelalterliche Stadt, wie zum Beispiel Kotor oder Budva hier an der Küste. Auch die Lage. Die meisten Mittelalterstädte, sie sind direkt an der Küste gebaut worden. Wir hier 4 Kilometer entfernt und am Fuß dieser hohen Berge. Eine tolle geografische Lage.
Sure, but this distance from the sea, distance of 4 kilometers, and under this big high mountains was excellent geostrategic position. Our history is very long, but first fortifications in this town started from 6th century. In that period, the life.
Wir haben eine sehr lange Geschichte, aber die ersten Aufzeichnungen stammen aus dem 6. Jahrhundert. Die Stadt war damals viel größer gewesen. Nun, im Laufe der Geschichte regierten hier viele Herrscher. So vom 6. bis 10. Jahrhundert regierten hier die Byzantiner. Die hatten einen großen Einfluss. Und die ersten Gebäude, die ersten Kirchen stammen exakt aus dieser Periode.
Byzantine had a big influence here and first churches, first buildings started exactly in that period. From 10th century, over rulers from famous Montenegrin dynasties.
Ab dem 10. Jahrhundert regierten hier berühmte Dynastien aus Montenegro. So eroberte Stefan Nemanja diese adriatische Küste und Bar wurde Teil des serbischen Staates. Ab dem 14. Jahrhundert wechselte die Stadt häufig ihren Besitzer. Zeitweise herrschten die Venezianer, dann auch die ungarischen, serbischen Könige und Fürsten aus dieser Familie Balsic hier. Und gut 100 Jahre lang stand Bar unter der Herrschaft der Venezianer. Vom Mittelalter bis auch zum Ende der venezianischen Herrschaft genoss Bar innere Autonomie, hatte sogar ein eigenes städtisches Statut und prägte auch eigene Münzen. Ja, und dann Anfang des 16. Jahrhunderts kamen sie, die Osmanen. Bar blieb über 350 Jahre lang unter der osmanischen Herrschaft. 1877 griffen die Montenegriner Bar an und beschossen die Stadt, die dabei zu großen Teilen zerstört wurde. Und auf diesem Berliner Kongress 1878, da erhielt das Fürstentum Montenegro Bar und auch Uicini zugesprochen, hatte damit auch wieder Zugang zum Meer, zur Adria hier. 1916 wurde Bar während des Ersten Weltkrieges von österreichischen Truppen besetzt. Nach dem Krieg war die Stadt Teil Jugoslawiens. Da begann auch langsam der Tourismus hier in Bar und dann der Zweite Weltkrieg. Die Italiener besetzten Bar. Schließlich die Befreiung durch die jugoslawischen Partisanen. Ja, und zu erwähnen noch das schwere Erdbeben hier im Jahr 1979. Anschließend wurde unmittelbar an der Küste eine neue Stadt erbaut. Heute haben wir hier noch Überreste der osmanischen Herrschaft, ein türkisches Bad. In der Stadt selbst leider keine Moscheen mehr zu sehen, aber Sie haben es ja gesehen, vor den Toren der Stadt, da gibt es 2 Moscheen.
We have a Turkish bath. Fortunately in town there are no mosques, but you saw the 2 mosques in front of town also. This street is a little bit changed, you know, it's not original. It's restored. But now you have many
die kleine Einkaufsgasse, die Straße hier, die hat sich verändert. Sie ist nicht mehr originalgetreu, sie ist restauriert worden. Heute finden Sie hier viele, viele orientalische Restaurants. Sie finden hier keinen reinen islamischen Stil oder auch gotischen oder Renaissance. Nein, alles hat sich vermischt. Hier leben 3 Religionen in Frieden während all der Jahrhunderte.
Here 3 religions that live in peace from during the centuries ago.
Ganz in der Nähe von Stari Bar findet man übrigens das muslimische Viertel von Bar. Es sind quasi die ersten Minarette und Muezzin-Gesänge auf dem Weg von Europa nach Süden. Wir gehen gleich noch ein kleines Stück weiter nach Süden, bis hin zur albanischen Grenze. In Stereo für das geneigte Ohr, die Radioreise mit Alexander Tauscher, grüße Sie. Wir starten jetzt zu einer Bootsfahrt über den größten Süßwassersee des gesamten Balkan, den Skutari-See. Er liegt genau an der Grenze von Montenegro zu Albanien. Beide Länder teilen sich diesen See, aber nicht ganz brüderlich. 2 Drittel gehören zu Montenegro, 1 Drittel gehört zu Albanien. Der montenegrinische Teil des Skutari-Sees ist inzwischen ein Nationalpark und hunderte Vogelarten fühlen sich hier zu Hause. Unser Guide Adri hat uns zu einer Bootsfahrt eingeladen und 2 Stunden waren wir unterwegs gewesen. Die Landschaft, naja, verglichen mit den Bergregionen Montenegros, sicher nicht ganz so spektakulär, aber man hat das Gefühl einer noch unberührten Natur. Große Schilfflächen am Rande des Sees, der wegen seiner braunen Farbe nicht ganz so zum Baden einladend aussah, jedenfalls an dem Tag. Wer hierher kommt, der verbindet diesen Ausflug meist mit einem Besuch in den Weinbergen oder wie wir beim Fischessen. Denn unweit des Sees gedeihen die in Montenegro sehr beliebten Weinreben des Vranac-Rotweins. Also, der Motor dröhnt für eine Bootsfahrt jetzt mit Adri.
Wir befinden uns hier am Skadarsee, einer der größten See am Balkan. Nämlich 2 Drittel von dem See gehört zu Montenegro und 1 Drittel von dem See gehört zu Albanien. Das ist ein interessanter Bereich, wo sich die Flora und Fauna natürlich auch trifft. Und interessant ist es, dass dieser Gebiet auch sehr bekannt bei den Zugvögeln ist. Nämlich 280.000 Zugvögel haben wir hier in dem Bereich von März bis Oktober. Die interessantesten und vielleicht auch wichtigsten für uns sind die Pelikane, die von diesem Gebiet auch den letzten Nestgebiet der Pelikane dann auch ausmachen. Interessant würde ich auch andeuten, dass wir andere Vögelarten hier haben. Zudem gehören auch die Flamingos, die uns hier nämlich in den Zeitraum von August bis Anfang September dann auch besuchen. Alle diese Vögelarten kommen dann im Oktober in den wärmeren Bereichen, nämlich Nordafrika. Skadarsee ist auch eine interessante Mischung, geografisch oder geologisch dann auch gesehen, liegt dieser See oder die Oberfläche von dem See an manchen Stellen unter der Meeresoberfläche. Und das bedeutet, dass sich die Fläche des Sees im Winter und im Sommer ändert. Im Sommer gibt es eine Fläche von 350 Quadratkilometer und im Winter, wo wir hier sehr viel Zuflüsse haben, sehr viel Wasser haben, natürlich auch regnerische Periode. Es ist auch so, dass dann hier der See wächst auf eine Fläche von 550 Quadratkilometer.
Die Grenze verläuft direkt durch den See nach Albanien?
Ja, so ist es. Das heißt, leider haben wir es noch nicht bewerkstelligt, dass wir auch über den See dann die direkte Kommunikation mit den Schiffen haben. Aber mit Albanien, nämlich unserem südlichsten Nachbarland, sind wir auch gut verbunden durch die Grenzgebiete, nämlich in Sukobin und dann auch in Božaj.
Wir werden jetzt ja auch Forelle essen. Sind es besondere Forellen aus diesem See, die dann hier geangelt werden?
Ja, aus dem See gibt es auch die Forelle. Die ist auch mehr oder weniger endemisch für diesen Bereich, nämlich kommt nicht aus der Zucht sozusagen. Zu den Fischforelle gibt es auch in dem See Karpfen, verschiedene Arten von Karpfen, Tostolobik, der dann auch sehr groß werden kann. Ukele, eine interessante Fischart, die dann auch nur für diesen See dann auch endemisch dann auch ist.
Noch ist der See ja sehr breit, aber wir werden am Ende ihn in einer Seeschleife sehen.
Ja, wir werden jetzt die Richtung aufnehmen in den Fluss von Rijeka Crnojevica. Das ist der Fluss, der auch in dem See mündet. Nämlich wichtig ist auch zu sagen, dass dieser Fluss dann auch verschiedene Delten dann auch macht. Und da werden wir auch von Pablo Vastrana einen wunderschönen Blick ergattern, nämlich auf das ganze See.
Wir sehen jetzt keine Menschen baden. Ist es ein Naturschutzsee oder geht man hier auch nicht zum Baden hierher?
Man kann auch hier in einigen Teilen dann auch baden. Es ist ein naturgeschütztes Gebiet. In den Wegen oder bei den Fahrten, die wir jetzt auch aufnehmen, ist es mehr kommerziell. Natürlich gibt es Orte in dem Nationalpark, wo man gar nicht dann auch mit einem Motorboot dann auch reingehen kann. Da sind dann auch mehr die Ornithologen, die dann auch sich um die Vögel da auch kümmern und Biologen, die natürlich auch mehr oder weniger überprüfen, wie die Tiere und Vegetation dann auch hier sich entwickelt.
So nah an Albanien war ich noch nie gewesen und bekam gleich mal Lust auf dieses sicher noch sehr spannende Nachbarland. Aber unsere Reise führt uns gleich zurück nach Mitteleuropa, von den Schwarzen Bergen Montenegro in den Schwarzwald. Hier ist RIAS, eine richtig interessante, abwechslungsreiche Sendung. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Wir haben jetzt einen großen Sprung hingelegt. In kurzer Zeit von der Grenzregion Albanien-Montenegro in den Schwarzwald und damit in eine etwas erfrischendere Region. Auf rund 11.000 Quadratkilometern ist die Ferienregion Schwarzwald riesig groß. Sie ist quasi das Dach über starke Marken, die alle ihren besonderen Reiz haben. Da ist zum Beispiel das Albtal. Dieser Fluss zieht sich von Bad Herrenalb nach Nordwesten und sorgt dafür eine schöne, romantische Fluss-, Wiesen- und Tallandschaft am Nordrand des Schwarzwaldes. Bei Schwarzwald denken die meisten sicher an den Feldberg, diesen höchsten Berg des Schwarzwaldes. Er gehört zur Region Hochschwarzwald. Mountainbiker, Rennradler, Sommer- und auch Wintersportler, die kommen hier voll auf ihre Kosten. Die südlichste Region des Schwarzwaldes ist die Hochrheinregion. Sie reicht bis kurz vor Schaffhausen. Mitten im Nationalpark Schwarzwald ist das Revier von Thorsten Bernauer. Er ist kein Jäger, kein Ranger, wie er betont. Nein, Thorsten arbeitet als Biologe in den Wäldern. Schon im Job ist er sehr viel in der Natur unterwegs und privat als Wanderer ohnehin sehr gern unterwegs. Wir trafen Thorsten in Baiersbronn und ich weiß, Thorsten mag sehr Peter Alexander.
Es gibt etwas nicht weit von hier, ich möchte, dass du es weißt, dass jeder brennt und Schwarzwald heißt. Wer einmal nur im Schwarzwald war, der lässt er nicht mehr weg, er ist für mich der schönste Fleck.
Die Radioreise im Gespräch mit Thorsten Bernauer, Biologe hier im Nationalpark im Schwarzwald. Thorsten, ein riesiges Gebiet, das du sehr, sehr gut kennst, weil du jeden Tag hier unterwegs bist, im Nationalpark, im Wald direkt.
Ja, also der Nord- und der Mittelschwarzwald, also hier in der Umgebung um Baiersbronn und Freudenstadt, ist wirklich sehr zu empfehlen, Reise wert, hier mal herzukommen. Vor allem Freudenstadt, die größte Stadt im Schwarzwald. Und um noch mit mehr Superlativen zu sprechen, der größte Marktplatz Deutschlands. Und hier findet man auch den höchstgelegenen Rosenweg auf dem Kienberg, liegt ungefähr auf 800 Höhenmeter. Dort gab es einen schönen Duftrosenpark mit einem Aussichtsturm, mit dem Friedrichsturm. Besonders ist auch dort die Hakenwinkelkirche, das heißt also, dass die zwei Kirchenschiffe im rechten Winkel angeordnet sind. Davon gibt es nur zwei in Deutschland, die andere ist in Ruhla in Thüringen. Freudenstadt liegt am Übergang vom Nord- zum Mittelschwarzwald.
Meine Aufgaben zu beobachten, wie sich die Natur hier entwickelt, zum Teil einzugreifen, zum Teil auch nicht. Da gibt es unterschiedliche Zonen. Wie gestaltet sich das?
Ja, also das Motto im Nationalpark ist ja eine Spur wilder, Natur Natur sein lassen. Das heißt, die Natur kann sich entwickeln ohne den Einfluss des Menschen. Pilze können Holz abbauen oder bei Störungen durch Sturm oder durch Schneebruch werden die Bäume nicht entfernt. Das heißt, die Lebensräume können sich auch entwickeln, dass sich so eine Art Mosaik im Waldbild entsteht mit einem hohen Strukturreichtum und hohen Artenreichtum. Und das versucht der Nationalpark natürlich zu fördern. Da gibt es verschiedene Zonen, die Kernzone zum einen, wo überhaupt keine Nutzung stattfindet, aber es gibt auch die Managementzone, ca. 25% der Fläche, wo in einem Flächenstreifen von 500 Metern um den Nationalpark drumherum bei einem Befall von Borkenkäfer eingegriffen wird und dann um die umliegenden Wirtschaftswälder zu schützen und dann die Bäume entfernt werden. Aber in der Managementzone wird auch der Arten- und Biotopschutz gefördert. Und dann gibt es noch die Entwicklungszone, ca. 40% der Fläche, die bis 2044 aber die Kernzone werden soll, wo man Maßnahmen trifft, die der Artenvielfalt dienen, um zum Beispiel verschiedene Arten wie das Auerhuhn oder umliegende Wälder zu schützen. Nicht weit entfernt von Freudenstadt gibt es noch die Talsperre Kleine Kinzig, die man erwähnen sollte. Ein schönes Gebiet zum Wandern. Dort kann man auf dem Schwarzwälder Wasserpfad ca. 6 Kilometer die Umgebung erkunden.
Kann man auch baden drin?
Das ist eine Trinkwassertalsperre. Dort darf man weder baden noch segeln. Das ist dort nicht erlaubt.
Dafür ist das Wasser so gut hier im Schwarzwald.
Richtig, genau.
Ich habe es beim Haarewaschen gemerkt. Also die kleben nicht wie woanders. Also kein Kalk drin, richtig schönes, sauberes Wasser. Ja,
ja, genau. Also das ist etwas Besonderes. Dann nicht weit entfernt sollte noch man den Ort Bad Rippoltz-Auerschabbach erwähnen. Das höchstgelegene Mineral- und Moorbad im Schwarzwald. Diese Stadt ist von viel Wald umgeben und dort kann man, wenn man die Natur mag, die Umgebung erwandern. Zahlreiche Naturdenkmäler, wie zum Beispiel den Glaswaldsee oder Kastelstein oder die Burgwasserfälle. Und erwähnenswert wäre hier auch der alternative Wolf- und Bärenpark. Alternativ deshalb, weil hier Tiere aus schlechter Haltung, also aus Zoos oder aus dem Zirkus, hier eine neue Heimat finden und zwar in naturgemäßer, tiergerechter Haltung.
Also es gibt hier nicht wie im Bayerischen Wald Wölfe, die rüberkommen, die sind hier nur ausgebüxt oder beziehungsweise abgestellt worden. Oder gibt es hier Naturwölfe?
Der Wolf hat hier ein bisschen für Furore gesorgt. Also der Wolf ist auch hier durch die Wälder im Nordschwarzwald durchgezogen.
Als Problemwolf oder ganz friedlich?
Er hat ein paar Schafe gerissen, ja. Aber die Bevölkerung, man hat gemerkt, dass sie sehr aufgewühlt hat.
Also der alte Wolf wird langsam grau, aber ist noch unterwegs hier?
Nicht noch, sondern wieder. Er ist zurückgekommen.
Woher?
Also verschiedene Populationen, man vermutet entweder aus Italien oder aus dem Norden Deutschlands, Schneebedingen.
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man ihm da begegnet, ist ja relativ gering.
Nein, also sehr scheu, also dass man ihnen begegnet. Es gibt zwar so gewisse Problemwölfe, die wurden angefüttert und dadurch sind sie dann ja in Anführungsstrichen zahmer geworden und den Menschen vertrauter und werden natürlich dann auch aggressiv, weil gerade wenn man auch einen Hund dabei hat, dann sehen die das als Eindringling, als Artgenossen, als Eindringling. Nein, also ansonsten sollte man das eher als ein besonderes Ereignis sehen. Wenn man auf einen Wolf trifft, sollte sich ruhig verhalten, sollte sich langsam zurückziehen, sollte sich bemerkbar machen, dann passiert einem auch nichts.
Ist ja auch ein gutes Zeichen, dass die Natur wieder in Ordnung ist, ja, wenn der Wolf sich hier wohlfühlt.
Genau, also die ganz großen Raubtiere sind ja in Deutschland verschwunden, wie Bär oder Wolf. Manche sagen Gott sei Dank, manche sagen leider, je nachdem, der Standpunkt halt. Aber Deutschland wird wieder eine Spur wilder.
Deutschland wird eine Spur wilder, sagt Thorsten Bernauer. Deswegen bleiben wir noch eine Etappe in der Wildnis des Schwarzwaldes. Es gibt nichts Schöneres, als jetzt einfach zuzuhören und zu entspannen. Denn hier ist das Kino für den Kopf, die Radioreise mit Alexander Tauscher. Grüße Sie. An was denken Sie bei Schwarzwald? An dunkle Wälder, an die bunten Hüte, an die Blumenfenster. Ich denke als erstes an die Schwarzwaldklinik, die ich damals von der ersten bis zur letzten Folge gesehen habe. Und das mehrfach, also auch als sie wiederholt wurde, ein paar Jahre später. Ich denke an die Schwarzwaldfahrt von Horst Jankowski mit dem Rias Tanzorchester. Oder auch an das Schwarzwaldmädel von Leon Jesse. Fragen wir mal einen, der den Schwarzwald als Zugereister erkundet hat. Thorsten Bernauer. Er ist im sächsischen Plauen aufgewachsen, also mitten im schönen Vogtland. Die beruflichen Stationen als gelernter Biologe führten ihn über Kassel und Karlsruhe jetzt nach Freudenstadt. Wir trafen Thorsten in der Nähe von Baiersborn. Wir reisen gedanklich jetzt einmal weiter vom Nationalpark nach Süden und verlassen damit so die Region um Baiersbronn, Freudenstadt.
Also weiterhin würde ich noch empfehlen Alpirsbach. Das liegt südlich von Freudenstadt, ca. 20 Kilometer entfernt, schon im Mittelschwarzwald, im oberen Kinzigtal, mit einem wunderschönen historischen Stadtkern, mit vielen Fachwerkhäusern, mit einem Kloster, einer Klosterkirche, die gut 900 Jahre alt ist. Erwähnenswert wäre die Klosterbrauerei mit dem Brauereimuseum. Und von dort kommt das hier, das Alpirsbacher Klosterbräu, was man vielleicht hier in der Umgebung kennt. Und wenn man noch weiter nach Süden fährt, ungefähr 50 Kilometer entfernt von Freudenstadt, liegt Gutach an der Schwarzwaldbahn. Das liegt in einem Seitental von dem genannten Kinzigtal im Gutachtal. Und die Schwarzwaldbahn, die fährt zwischen Offenburg und Singen. Und genau in der Mitte, circa in der Mitte, liegt der Ort Gutach. Das ist ja die Heimat des Bollenhutes, das Wahrzeichen für den ganzen Schwarzwald.
Dieser rote, knallige.
Genau. Aber eigentlich kommt der Bollenhut eben aus Gutach und auch aus zwei Nachbarorten, nämlich Kirnbach und Reichenbach. Und erwähnenswert wäre hier noch das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, wo man typische Schwarzwaldhäuser im Nordschwarzwald, im Mittelschwarzwald, im Südschwarzwald sich anschauen kann. Man kann sie teilweise auch begehen, bekommt Einblick in das bäuerliche Leben und in die Kultur und in die Technik im Schwarzwald aus dem 16. und 18. Jahrhundert.
Das sind auch die Häuser, die man aus der Schwarzwaldklinik kennt, also in dem zum Beispiel auch Professor Brinkmann gewohnt hat, dieses typische blumenverzierte Haus.
Ja, kann man dort auch sehen, ja, aber auch andere Häuser. Also die unterscheiden sich auch, die Häuser aus den verschiedenen Regionen deutlich. Hier kann man im Museum auch verschiedene traditionelle Handwerke sehen, die werden vorgeführt. Es gibt verschiedene Führungen, an denen man teilnehmen kann. Und auf dem Gelände des Museums werden auch zahlreiche Haustiere sind da zu sehen, zum Beispiel das Hinterwälderrind.
Das Hinterwälderrind ist auch sehr bekannt hier für sein Fleisch.
Ja, und ist auch angepasst an das Klima und ja, an die Vegetation hier.
Kein Schimpfwort, es ist wirklich ein Hinterwäldlerrind. Also beim Mensch will man immer nicht so als Hinterwäldler gelten, aber das Rind ist ein Biss.
Wenn man so möchte, ja. Und was ich noch empfehlen möchte, ist nicht ganz so weit weg von Gutach, liegt Haslach, auch im Kinzigtal, auch im Mittelschwarzwald, mit einer wunderschönen Altstadt mit mittelalterlichen Marktstraßen. Und diese ganze Altstadt, die ist noch komplett erhalten und deshalb hat man gleich die gesamte Altstadt unter Denkmalschutz gestellt. Haslach liegt an der Deutschen Fachwerkstraße und hier würde ich noch das Trachtenmuseum im alten Kapuzinerkloster empfehlen, das mal zu besuchen.
Ist so dein Lieblingsort in dieser Region im Schwarzwald, wo du dich am liebsten aufhältst?
Oh, natürlich Freudenstadt, da wo ich wohne.
Wir reisen in der Radioreise gedanklich weiter mit Thorsten Bernauer, Biologe hier im Nationalpark Schwarzwald. Durch den Schwarzwald eben ging es nach Süden. Wohin geht es jetzt weiter?
Dann würde ich nochmal nach Norden gehen, in den Nordschwarzwald und würde da die Nagoldtalsperre in der Nähe von Baiersbronn, ja so knapp 20 Kilometer nordöstlich entfernt nennen, da wo die Nagold, also der Fluss, nahe der Quelle aufgestaut wird. Diese Talsperre liegt im Landschaftsschutzgebiet, ist ein beliebtes Naherholungsgebiet hier in der Umgebung und hier kann man sogar von April bis September segeln, das ist erlaubt. Und wenn man weiterfährt oder idealerweise weiter wandert von der Nagold-Talsperre durchs Nagoldtal hindurch, kommt man zur Stadt Nagold im Nordschwarzwald. Eine Fachwerkstadt mit schöner Altstadt, mit engen Gassen. Und musisch hat auch Nagold einiges zu bieten. Da gibt es viele Musik- und Gesangsvereine. Verschiedene kirchenmusikalische Gruppen sind hier. Und oben auf dem Schlossberg kann man zum Beispiel die Burgruine Hohennagold besichtigen.
Von Nagold geht es jetzt weiter nach Kaltenbronn?
Ja, ich würde gerne Kaltenbronn noch empfehlen. Auch ein beliebtes Ausflugsziel im Nordschwarzwald. Das ist das größte naturbelassene Hochmoorgebiet Deutschlands.
Hochmoor, als Kind habe ich immer gelernt, man kann im Moor versinken. Deswegen hatte ich immer als Kind so eine Schiss, weil unsere Lehrerin uns gesagt hat, es gibt Moore, da versinkt man und bleibt mit dem Kopf da nur noch draußen. Ist das so?
Also abgesehen davon, dass man das Moor eigentlich nicht betreten sollte, also nicht die Wege verlassen sollte, weil man nämlich sonst einen empfindlichen Lebensraum zerstört.
Deswegen schon.
Also bitte auf den Wegen bleiben, die sind auch ausgeschildert, das steht auch da. Und bitte auf den Bohlenwegen bleiben, nicht die Wege verlassen.
Genau, man stört die Natur und versinkt sonst.
Ja, und dann würde ich unbedingt noch Bad Wildbad erwähnen im Nordschwarzwald. Es liegt ungefähr 40 Kilometer von Freudenstadt entfernt, schon kurz vor Pforzheim. Das ist, wie der Name schon sagt, eine Kurstadt, wo man seit über 650 Jahren sich erholen kann, sich heilen lassen kann. Es gibt hier viele Thermalbäder.
Ja, aus Sachsen hergezogen, deine Wahlheimat. Man hört es ja raus, du bist kein geborener Schwarzwälder. Wenn du es vergleichst, Sachsen-Vogtland und hier, gefällt es dir hier besser? Kann man es vergleichen? Ist es hier was für dich, auch den Lebensabend zu verbringen?
Also ich würde nicht sagen besser, sondern anders und wunderschön. Also die Berge sind natürlich höher als im Vogtland, aber es ist genauso Nadelwald wie im Vogtland. Ja, das ist richtig, aber es ist einfach wunderschön. Die Berge, die Serpentinestraßen, die Täler.
Die Vogtländer gelten ja als etwas zänkisch, auch als hinterwäldlerisch. Kleinkariert, streitlustig. Das sind die Schwarzwälder auch oder nicht so?
Also das Erste kann ich nicht bestätigen. Also bis jetzt habe ich die Schwarzwälder als sehr offen und sehr nett erfahren dürfen. Mir gefällt es hier sehr gut.
Und eines hast du auf jeden Fall noch vor dir, und zwar ist es das Glottertal, die Schwarzwaldklinik. Da warst du nicht gewesen in Südbaden.
Ja, das fehlt noch. Auch der Feldberg fehlt noch. Das sind noch ein paar Gebiete, die man im Südschwarzwald empfehlen kann, wo ich aber noch nicht gewesen bin.
Ich bin mir sicher, dass diese weißen Flecken auf seiner Schwarzwaldkarte auch noch bald grün sein werden. Ein Radioreisegespräch war dies mit Thorsten Bernauer, Biologe, von daher schon Naturliebhaber und wann immer es geht, unterwegs im Schwarzwald. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute eine Reise von A bis Z, von der Adria bis zur Zugspitze. Nun haben wir den Fuß der Zugspitze erreicht in der Tiroler Zugspitze Arena. Was für ein Kontrast am Ende dieser Tour. Jetzt also Zeit zum Entspannen für die ganze Familie. In der Alpenrose in Lermoos traf ich Andrea Meyer, die Chefin dieses Familienhotels. Sie zählt mal ein paar der Aktivitäten auf, die in dieser Region möglich sind. Sie leitet ein Hotel, was die Rundumbetreuung für die Familie verspricht. Vom Kinderclub über den Teenie-Club bis hin zum Spa für die Eltern. Urlaub mit den Kindern, aber auch manchmal die Chance für die Eltern, ein paar Stunden zu zweit zu sein. Ich traf Andrea an einem klirrend kalten, sonnigen Wintertag. Deswegen jetzt James Last mit seiner Sicht auf den Winter. Ist ja schon eine familienfreundliche Zugspitze-Arena. Wie würden Sie es beschreiben? Was können Familien hier alles unternehmen, abseits vom Hotel?
Sie können alles, nur nicht im Meer baden. Also von den Sportmöglichkeiten im Winter, gerade zum Skilaufen, zum Beginnen mit Skilaufen, gerade bei uns schon für die 2- bis 4-Jährigen, dann Langlaufen, Skitouren gehen, Rodeln natürlich, Rodeln mit kleinen Schlitten, mit großen Rodeln. Winterwandern, Schneeschuhwandern, alles was es gibt. Im Sommer natürlich Golf für die Kleinen. Natürlich Wandern in allen Höhenlagen, von flachen Wegen im Moos bis zum Gipfelglück auf der Zugspitze. Die Region ist sehr bekannt fürs Biken. Wir sind eine zertifizierte Bike-Region. Ja, und man sieht dann immer wieder Paragleiter, und Sport ist eigentlich großgeschrieben bei uns in der Gegend, aber natürlich auch Ruhe, Erholung.
Skifahren babyleicht, das heißt, man kann schon im Alter von 1 bis 2 Jahren seine Babys auf die Skier stellen hier?
Ja, 1 ist vielleicht noch zu früh, weil die Skischuhe sind doch eine große Herausforderung für die Kleinen. Aber wir bieten im Garten in einem leicht schräg abfallenden Teil vom Garten, das ist die Garageneinfahrt, die gekühlt ist. Da bieten wir den 2- bis 4-Jährigen einen Windelskikurs an von 10 bis 12, spielerisch einmal sich an die Skischuhe, an die Ski zu gewöhnen.
Alles fährt Ski, alles fährt Ski, Papa und Mama und Sohn.
Frau Meier, so ein Familienhotel erfordert ja von den Angestellten, ich sag mal im positiven Sinne, viel Akrobatik. Also einerseits dieses Jonglieren zwischen den Kindern, die da im Restaurant rumrennen. Natürlich auch das ein oder andere Glas, was mal zerbricht. Das Schreien der Kinder im Restaurant, generell im Hotel. Haben die einen besonderen Bezug zu Kindern? Haben die selbst Kinder? Sind die da etwas offener? Oder wie schaffen die das tagtäglich, so die Nerven zu behalten, den kühlen Kopf hier in diesem doch wuseligen Haus?
Kinder muss man mögen, weil Kinder sind überall, flitzen überall herum. Es ist oft lustig mit anzusehen, gerade im Service, wenn der Kellner mit 3 Tellern daherkommt und ein Kleiner krabbelt dem zwischen die Füße. Also die müssen teilweise auch akrobatisch gut drauf sein. Aber unsere Mitarbeiter wissen das, sie mögen das und sie verstehen sich gut mit Kindern, lesen alle Wünsche ihren Augen ab. Und wer keine Kinder mag, der bewirbt sich gar nicht bei uns.
Es ist normal, dass einmal ein Glas mehr zu Bruch geht, damit muss man rechnen.
Das ist das kleinste Problem, wenn einmal ein Glas mehr zu Bruch geht. Es ist im ganzen Haus eine andere Herausforderung wie in einem anderen Hotel, weil natürlich alles viel schmutziger ist, die Wände viel mehr verschmiert sind wie anderswo, die Tapeten in den Kinderzimmern mehr abgekratzt sind wie anderswo. Also es ist ein viel größerer Renovierungsaufwand wie in einem anderen Haus.
Das ist ein gutes Konjunkturprogramm für die Handwerker hier in der Region.
Ja, die mögen uns alle ganz gern und die stehen immer stramm parat, wenn wir sie brauchen.
Zugspitzarena ist natürlich mit dem Auto am besten zu erreichen, aber auch mit dem Zug geht es hierher, auch aus dem Norden Deutschlands.
Es gibt eine ganz interessant gute Verbindung aus Hamburg und mit dem Zug, der Bahnhof liegt nicht störend, aber liegt gleich einmal hinter unserem Haus 5 Gehminuten und dieser Zug, der heißt Mittenwaldbahn, der fährt Garmisch bis Füssen und fährt eben durch unseren österreichischen Teil durch und durch unseren Bezirk durch.
Ja, ihre Mutter kam vor ganz, ganz vielen Jahrzehnten hierher und ja. Im tiefen Winter, es war eisig kalt, eigentlich wollte sie nur kurz bleiben, ist dann doch geblieben, also woran lag's?
Ja, wie das halt so ist, an der Liebe. Sie hat dann meinen Vater geheiratet und die haben das dann alles zusammen hier aufgebaut.
Und jetzt müssen ihre Kinder es übernehmen irgendwann?
Sie müssen nicht, sie wollen es. Auch nicht, sie dürfen, sie wollen es von selber, sie wollten selber die Ausbildung in einer Hotelfachschule. Wir haben gar nichts dazu beigetragen. Na, und sie haben großen Spaß, in einem Hotel zu arbeiten, haben sehr, sehr viele neue, moderne Ideen.
Viele neue Ideen, da sei sie schon ein wenig altmodisch, meinte Andrea Meier ein wenig lächelnd. Ja, das war ja unser Kurzfamilienurlaub hier in der Zugspitzarena am Ende einer langen Reise, die wir an der Küste von Montenegro begonnen hatten. Also wenn Sie nochmal diesen leckeren Fisch in Pedast kosten wollen oder auch den geräucherten Schinken, das Olivenöl, wenn Sie noch einmal mit unserem Biologen Thorsten Bernauer durch den schönen Schwarzwald laufen wollen, kein Problem, wir bieten Ihnen wie immer die kostenfreie Urlaubsverlängerung unter www.radioreise.de, denn hier gibt es diese Sendung als Podcast. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem auch wie oft auch immer Sie wollen. Hier finden Sie auch eine komplette Montenegro-Sendung und eine komplette Sendung aus dem Schwarzwald und viele, viele Reisen in die Zugspitzarena. www.radioreise.de. Hier auch all die Texte und Fotos in unseren Blogs. Die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie sicher an der Adria oder auch an der Zugspitze hören werden. Goodbye, au revoir, adieu, ciao, hey, farewell, tschüss. A wiederloge, das wiederanja, gülü gül, salam alaikum und shalom. In Montenegro sagt man ihnen doviđenja, im Schwarzwald adele und hier am Fuße der Zugspitze servus.
Ja sam Vildana Večović, šef kuhinje Bute, restorana, da pozdravim Radio Rajzen sa Aleksandrom.
Dobar dan, moje ime je Ilija Moric, veliki pozdrav za sve gledalce Radija Travel Show sa Aleksom.
Dobrodošao u stari grad Bar, ja sam Ivana i pozdrav za slušalce Radija Travel Show sa Aleksom.
Ja, liebe Hörer, der Herr Radio-Reiseführer Alex sitzt gerade neben mir. Der genießt die Tage hier in Lermos bei strahlendem Sonnenschein und weißem, klirrkalten Winterkleid. Und er strahlt, weil ich glaube, er will gar nicht mehr wegfahren. Und liebe Hörer, ich glaube, ihr solltet auch alle mal vorbeischauen. Ich bin die Frau Meier, bin die Chefin vom Alpenrose in Lermoos.
Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Wenn du es spürst, machen wir alles richtig. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Die Welt mit den Ohren entdecken.